Heute feiern wir den letzten Gottesdienst in diesem Jahr und am Ende eines Jahres neigen wir dazu, uns daran zu erinnern, was wir im letzten Jahr erlebten. Für die einen stehen erfreuliche Erfahrungen und Ereignisse im Vordergrund. Sie haben geheiratet, Kinder bekommen, wurden im Beruf befördert, haben einen schönen Urlaub gemacht, was auch immer. Für andere kann der Rückblick schmerzhaft sein, wenn das Jahr durch tragische und traurige Ereignisse überschattet wurde, eine schwierige Diagnose über seinen eigenen Gesundheitszustand oder über den eines nahestehenden Menschen, Misserfolg im Beruf, Kündigung, die schwere Krankheit eines Kindes oder der Tod eines geliebten Menschen. So können die einen freudig zurückblicken, die anderen besorgt, traurig, vielleicht auch ein bisschen wehmütig. Wie dieses Jahr auch für dich gewesen war, als Christen haben wir immer Grund zur Dankbarkeit. Denn Dankbarkeit ist sozusagen unser Markenzeichen. Undankbare Christen gibt es genauso wenig wie runde Dreiecke. Paulus schreibt den Christen in Ephesus, dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und wie wichtig Dankbarkeit ist und wie wir in guten und in schwierigen Lebensabschnitten dankbar bleiben können, das möchte ich heute mit euch anschauen. Mit dankbaren Menschen zusammen zu sein, ist viel angenehmer und macht viel mehr Freude als mit unzufriedenen, mürrischen und meckernden Leuten, das wissen alle, die in Pflegeberufen arbeiten. Dankbare Menschen wirken ermutigend und motivierend auf uns. Wer mir Gott hilft, soll gesagt haben, wer nicht danken kann, kann auch nicht lieben. Für Paulus war es ganz wichtig, dass Christen gegenüber Gott dankbar sind und so fordert er uns Christen auf, bringt bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Schon im Alten Testament finden wir begeisterte Äußerungen darüber, wie Dankbarkeit auch noch Freude macht. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen. Paulus war es eines der wichtigsten Anliegen, dafür zu sorgen, dass Gott möglichst viel Dank entgegengebracht wird. Wer Gott dankt, der bringt ihm die Ehre und Anerkennung entgegen, die er bekommen sollte. Als Paulus die Gemeinde bat, für ihn zu beten, ging es ihm nicht nur darum, dass Gott ihm aufgrund der Fürbitte hilft. Paulus ging es um viel mehr. Er wollte, dass schlussendlich Gott viel Dank entgegengebracht wird. Denn er schreibt, ihr könnt mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Wenn sie für Paulus beten und Gott ihre Bitte erhört und erfüllt, werden die Christen darüber informiert werden und wenn sie hören, dass sich ihre Bitten erfüllt haben, werden sie Gott danken. Versteht ihr den Gedankengang von Paulus hier? Wenn sie das hören, dann werden alle Gott dafür danken. So wird das Lob Gottes vermehrt. Und je mehr Gott dafür dankt, je mehr wird Gott geehrt. Und darum ging es dem Paulus. Selbst in der Verbreitung des Evangeliums hatte Paulus die Ehre Gottes vor Augen. Er schreibt, unser ganzer Verdienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Paulus wollte, dass immer mehr Menschen durch das Evangelium erreicht werden und sie Christen werden, damit sie für Zeit und Ewigkeit gerettet sind und in den Himmel kommen werden. Das war für ihn aber nur eine Seite der Medaille. Genauso wichtig war Paulus die Verehrung Gottes, denn je mehr Menschen Christen werden, je mehr Menschen werden Gott danken und ihn ehren. Das war sein Blickwinkel. Ich bin überzeugt, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, dann werden wir auch eine offene und gesunde Beziehung zu ihm haben. Wer Gott von Herzen dankbar ist, der wird vor ihm keine Angst haben. Dankbare Menschen sind reiche Menschen. Der Grund, weshalb sie reich sind, ist ganz einfach, denn dankbare Menschen sind beschenkte Menschen. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie etwas bekommen haben, das nicht selbstverständlich ist oder das unter Umständen im Falle des Glaubens nicht einmal käuflich ist. Wenn jemand in dieser Welt reich, überreich beschenkt ist, dann sind es doch die Christen, die durch den Tod und die Auferstehung von Jesus das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Paulus schreibt, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist uns etwas geschenkt, das wir nicht erwerben können. Es kann uns nur geschenkt werden. Und wer Gott gegenüber dankbar ist, der wird auch von Menschen vieles dankbar entgegennehmen, was seinem Leben schlussendlich eine positive Ausstrahlung gibt. Natürlich gibt es unterschiedliche Christen. Die einen wurden als Frohnaturen geboren, die sind auch freudig, wenn sie nicht Christen sind. Das sind einfach Frohnaturen. Und andere sind eher etwas schwermütig veranlagt. Und je nachdem fällt es dem einen etwas einfacher, dankbar zu sein als dem anderen. Betrachten wir mal hier dieses Bild. Was könnt ihr da sehen? Genau, ein schwarzer Punkt. Und was könnt ihr noch sehen? Eine weiße Fläche. Aber wir sehen doch zuerst den schwarzen Punkt. Oft ziehen uns verhältnismäßig kleine Probleme in ihren Bann. Wir sind so auf sie fixiert, dass wir das gesamte Bild nicht mehr wahrnehmen können. Wir sehen nur diesen Punkt. Wir übersehen dann die vielen schönen, wertvollen Dinge des Lebens. Friedrich Nietzsche soll gesagt haben, wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wenn wir uns vorwiegend auf die schwarzen Punkte in unserem Leben konzentrieren, dann werden wir des Lebens und Glaubens nicht froh und werden nie wirklich dankbar werden. Ich will das an einem Ehepaar, das in einer schwierigen Phase steckt, verdeutlichen. Die Ehepartner konzentrieren sich natürlich auf ihr Problem, sei es finanzieller, sexueller Hinsicht, betrifft es die Erziehung der Kinder oder was auch immer in einer Ehe so alles und Problemen hervorkommt. Natürlich möchte man das Problem lösen und beschäftigt sich deshalb auch intensiv damit. Das ist ganz normal. Doch je mehr man sich auf dieses Problem konzentriert, desto schneller tritt alles andere in den Hintergrund. Alles Schöne und Verbindende, das man miteinander schon erlebt hat. Man sieht nur noch das Problem. Und dann kommt noch das Selbstmitleid dazu und dann sind wir am Ende. Die Situation scheint immer verfahrener zu werden, auswegloser. Selbstverständlich kann man ein Problem nicht einfach ignorieren und ich will jetzt da auch nicht so eine billige Lösung für alle Probleme geben. Es gibt ja auch verschieden schwerwiegende Probleme. Aber man könnte es, dieses Problem ins richtige Verhältnis setzen. Ich kann eben den Blick öffnen für das ganze Bild, für die ganze Fläche. Ich kann mich zurückerinnern an die gemeinsame Zeit, als ich meinen Ehepartner kennenlernte. Von der Freundschaft über die Heirat, die Geburt des ersten Kindes. Über die vielen schönen Erfahrungen, Ferien, Urlaub, wenn man miteinander gelacht hat. Ich kann selbst in einer Ehekrise Gott für meinen Partner danken. Ich muss nicht warten und denken, wenn ich dann das Problem gelöst habe, wenn er dann einsichtig ist, dann sage ich Gott wieder Danke für ihn oder für sie. Nein, ich kann in jeder noch so verfahrenen Situation Gott dafür danken. Denn einmal warst du der tiefsten Überzeugung, dass das der Mensch ist, der dir von Gott geschenkt worden ist. Und plötzlich hat man den Eindruck, wenn man dann ein Problem hat, das ist jetzt nicht mehr der. Irgendwie, das kann dann nicht stimmen in der Logik. Man kann für seinen Ehepartner danken, auch wenn man in einer Krise steckt. Für all das Schöne, was man miteinander erlebt. Ich kann danken dafür, dass mein Ehepartner für die Familie sorgt, sei es die Frau oder der Mann. Dass selbst wenn ich einen Konflikt mit meiner Frau habe, die Frau immer noch die Kinder versorgt. Wenn sie das tut, hoffentlich. Sind nicht alle Probleme so einfach. Ich glaube, dass wir so die Probleme in einer Ehe wesentlich entschärfen könnten. Wer dankbar ist, der ist reich. Eben sehr reich. Wer im Leben alles selbstverständlich hinnimmt, der wird vom Leben enttäuscht werden. Er kann sich über nichts wirklich freuen, denn er geht selbstverständlich davon aus, dass ihm das alles zusteht. Das ist das Problem der heutigen Wohlstandsgesellschaft. Wir haben den Eindruck, alles steht uns zu. Da gibt's Leute, ich habe nichts dagegen, wenn einer Millionen verdient. Aber wenn einer im Monat 20 Millionen verdient und immer noch denkt, das steht ihm wirklich zu, so viel verdient er, dann muss ich einfach sagen, ja nu, dann meinst du das halt so, aber vielleicht ist es besser, du wärst einfach dankbar, dass du so viel verdienst. Man ärgert sich darüber, wenn man das, was man meint, einem zustehen würde, nicht bekommt. Wenn ich 15 Millionen verdiene und der andere 20 Millionen, dann denke ich mir, ich bekomme nicht das, was ich verdiene. Der andere verdient mehr. Er kann kaum mehr etwas dankend entgegennehmen und sich schon gar nicht darüber freuen. Das sind im Grunde arme und bedauernswerte Menschen. Menschen, für die alles selbstverständlich ist, sind unersättlich, denn ihre Ansprüche steigen kontinuierlich. Immer besser, immer mehr. Sie meinen, sie hätten auf alles Anspruch und deshalb sind sie auch nicht dankbar, können gar nicht wirklich dankbar sein. Und diese undankbare Grundhaltung ist auch der tiefe Grund, weshalb Menschen sich vom Schöpfer entfernten. Paulus erklärt das im Römerbrief so: Trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie haben sich nicht bedankt. Danke, Herr, hast du mir das Leben geschenkt. Danke, Herr, kann ich jeden Morgen aufstehen und atmen. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Menschen sagen sehr selten, wenn es ihnen gut geht, dass sie das Gott zu verdanken haben. Herr, ich danke dir, dass es mir so gut geht. Doch wenn es ihnen nicht gut geht, es sei finanziell, gesundheitlich oder durch einen Schicksalsschlag verursacht, dann machen sie dafür Gott verantwortlich. Sie fragen, Gott, warum lässt du das zu? Sie schreien, wenn du das zulässt, dann bist du kein liebender Gott und an einen solchen Gott will ich gar nicht glauben. Dann ist für sie der Fall erledigt. Solange es gut geht, sind wir stolz auf uns selbst. Sie sind stolz auf ihre Leistungen, sie propagieren, dass man an sich selbst glauben muss, wenn man es zu etwas bringen will. Der Glaube an sich selbst ist etwas ganz Großes heute, ich muss an mich selbst glauben. Wenn du an dich selbst glaubst, dann erreichst du viel. Wenn ich meinen Traum leben will, dann wird er sich erfüllen, ich muss nur daran glauben, ich muss mich nur festhalten an meinem Traum. Wie realistisch der ist, steht auf einem anderen Blatt, man kann ja verschiedene Sachen träumen. Ich habe auch schon vieles geträumt. Ich hätte zum Beispiel gerne ein Haus am See mit einem tollen Motorboot. Einige von uns wohnen am See, noch nicht so nah, wie ich gern möchte. Ja, ich muss es ja nur wollen. Mit dem nötigen Selbstvertrauen kann ich alles erreichen, wird uns doch ständig gesagt, bis hinein in unsere christlichen Kreise. Das ist die Kraft des positiven Denkens. Und wohin das führt, können wir jeden Tag in der Zeitungen lesen. In einem Psalm lesen wir über solche Leute, sie geben damit an, dass sie so unersättlich sind. Nichts zählt bei ihnen, nur ihr Gewinn. Sie danken dir nicht, Gott, sie lästern dich nur. Als das Volk Israel von Ägypten nach Kanaan zog, versorgte sie Gott jeden Tag mit genügend Esswaren und mit ausreichend Wasser. Sie mussten weder Hunger noch Durst leiden. Immerhin versorgte Gott in der Wüste 1 bis 2 Millionen Menschen mit Essen und Wasser. Das muss ihnen mal jemand nachmachen. 1 bis 2 Millionen Menschen in der Wüste. Jeden Tag hatten sie genügend zu essen. Doch statt die Israeliten über dieses tägliche Wunder staunten und dankbar für die wunderbare Versorgung waren, jammerten sie und klagten sie. Das tägliche riesengroße Wunder, das sich vor ihren Augen ereignete, jeden Tag neu, war für sie zur Selbstverständlichkeit geworden, obwohl sie gar noch nicht lange unterwegs waren. Statt Gott dafür zu danken, jammerten sie und verlangten einen abwechslungsreichen Speiseplan. Es gab halt immer Manna. Das war dann ihnen ein bisschen zu langweilig. Sie wollten dann Fleisch und weiß ich was alles. Mit ihrer Undankbarkeit zogen sie Gottes Zorn auf sich. Das können wir gut verstehen, denn wenn wir Menschen helfen und sie alles wie selbstverständlich annehmen und dann immer noch mehr und mehr und mehr und mehr fordern und jammern und klagen, dann wird uns das früher oder später auch zornig machen. Vielleicht haben wir ein bisschen einen frömmeren Begriff für das, weil wir nicht gerne zornig sind als Christen. Aber es wird uns zornig machen. Jesus begegnet diese Undankbarkeit öfters. Als 10 Männer von ihrem Aussatz, also 10 Männer von ihrem Aussatz fand es offensichtlich nur ein einziger für nötig, zurückzugehen und ihm zu danken. Er warf sich vor Jesus' Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus freute sich über diesen Mann, war aber enttäuscht über die anderen 9 Männer und er fragte diesen Mann, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ja, natürlich, alle wurden gesund. Ein Wunder, das unsere Vorstellungskraft übersteigt, war an ihnen geschehen und doch kam nur einer zurück, um sich zu bedanken. Und man kann die Enttäuschung von Jesus deutlich hören. Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Keiner der geheilten Israeliten kam auf die Idee, Jesus für die Heilung zu danken. Einzig dieser Ausländer, dieser Samaritaner, auf den die Juden herabschauten, dieser eine ist zurückgekommen. Dieser eine fand es für nötig, zurückzukommen und sich bei Jesus zu bedanken. Und dann bekam er viel mehr als körperliche Gesundheit. Jesus sagt ihm nämlich, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube, und da heißt es im griechischen Grundtext noch nicht, dein Glaube hat dich geheilt, im Sinn von gesund gemacht, sondern das ist das Wort für Rettung. Dein Glaube hat dich gerettet. Er war also nicht nur gesund geworden, sondern für Zeit und Ewigkeit gerettet. Jesus hat ihm den Zutritt in den Himmel zugesagt. Du bist gerettet. Bist du gerettet? Gerettet wirst du, wenn du wie dieser Mann zu Jesus kommst. Er bedankte sich bei Jesus, nicht nur, weil er ihn geheilt hat, weil er hat gedacht, wenn jemand das kann, dann muss das Gott sein. Und er hat Jesus die Ehre erwiesen als dem Sohn Gottes. Und interessanterweise ist im Neuen Testament wird Jesus meistens von Heiden die Ehre erwiesen als Sohn Gottes. Das könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr ein Evangelium durchliest. Du kannst heute im Gebet zu Jesus kommen und ihm danken für das Leben, das er dir geschenkt hat, nämlich, dass du lebst. Dass du überhaupt existierst, ist ein Werk von ihm. Du kannst ihm auch danken, was dieser Mann natürlich noch nicht konnte, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Jesus wird dein Leben grundlegend verändern. Wer alles selbstverständlich nimmt, der lebt in Armut. Ja, vielleicht ist er materiell reich, aber in seinem Inneren ist er arm. Das sagt Jesus sogar der Gemeinde in Laodicea. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Die waren wirklich reich, die hatten Färbereien, die hatten Augensalben gemacht, die waren wirklich reich. Die konnten sich selber nach einem Erdbeben, konnten selber aus eigener Kraft, konnte sich der Ort Laodicea wieder aufbauen, ohne von Rom Geld zu beziehen. Sie waren reich. Aber Jesus sagt, und dabei merkst du nicht, in was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Und Jesus rät nun diesen Christen, sich von ihm beschenken zu lassen, um wirklich reich zu werden. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anziehen kannst, und auch Kleiderherstellung, das war so wie der C&A dort der damaligen Welt, hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Komm zu mir, hol es bei mir. Bei mir ist der wahre Reichtum. Befolge die Ermutigung des Psalmisten. Auf mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, was er für dich getan hat. Und vielleicht konntest du mir gar nicht richtig zuhören, denn du denkst vielleicht, was der da vorne über Dankbarkeit erzählt, ist ja gut und recht, aber er hat keine Vorstellung vom Leben. Hätte der einen tragischen Schicksalsschlag erlebt, wie ich ihn erleben musste, würde er anders sprechen. Ja, und das stimmt, es gibt ganz schwierige Lebensabschnitte, die uns an den Rand des Erträglichen bringen. Ein Aufruf zur Dankbarkeit kann in solchen Situationen Frustration und Wut auslösen. Und trotzdem, Paulus, der selbst wirklich schwerste Rückschläge und Demütigungen ertragen musste, sagt, dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das muss jetzt ja kommen, denkst du. Ja, das muss kommen. Ich kann die Bibel nicht umschreiben. Ich hoffe nicht, dass ihr das von mir erwartet. Doch wenn wir meinen, dass Paulus damit sagen wollte, wir müssen für alles, was uns zustößt, danken, der hat meines Erachtens seine Aussage nicht richtig verstanden. Wie kann ich Gott danken, wenn eines meiner Kinder tödlich verunglückt? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass mein Kind gestorben ist? Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass ich jetzt eine Krebsdiagnose erhalten habe? Darauf habe ich ja gerade gewartet. Wie wunderbar, dass ich jetzt das auch noch erleben darf. Soll ich beten, Herr, ich danke dir, dass ich wieder in einer depressiven Phase stecke und mir die Freude am Leben fehlt? Oder ich danke dir, dass ich meinen Ehepartner verloren habe. Ihr merkt, wie absurd das wäre, wenn wir das tun müssten und wenn das Paulus gemeint hätte. Wir können und müssen nicht für alles danken, was uns im Leben begegnet. Das verstehen wir sofort, wenn wir die Psalmen aufmerksam lesen. Oft kommt in den Psalmen zuerst die Klage sozusagen, durch die Klage hindurch bricht dann die Dankbarkeit und das Lob Gottes hervor. Übrigens werden wir auch im Neuen Testament dazu ermuntert, unsere Sorgen zu Jesus zu bringen, nicht sie schön zu reden. Es wird nicht verlangt, dass wir für die Sorgen danken sollten. Danke, dass ich so viele Sorgen habe, Herr. Das ist wunderbar für mich. Diese Hyperfrömmigkeit, da könnte es mir manchmal richtig übel werden. Die hat mit unserem Leben nichts zu tun und die macht uns wirklich nur krank. Es klingt klar wunderbar. Natürlich kann man aus einem Schicksalsschlag etwas lernen. Man kann reifer daraus hervorgehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich für alles, das Hintere und Letzte, was mir an Schrecklichem zustößt, mich bedanken muss. In Philippen schrieb Paulus, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitte und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Sagt, was euch bewegt. Wir dürfen also Gott gegenüber unsere Sorgen und Bitten äußern und Jakobus berücksichtigt sogar die verschiedenen Gemütsverfassungen. Er schreibt, macht jemand von euch Schweres durch, dann soll er sich bedanken von ganzem Herzen. Nein, dann soll er beten. Dann soll er seine Sorgen Gott bringen, meint er damit. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Interessant. Würde sagen, oh, dir geht es schlecht, du bist frustriert, du bist depressiv, also sing Loblieder. Jakobus sagt, bete. Bring deine Not zu Gott. Wenn es dir gut geht, singe Loblieder. Die Bibel verlangt von uns nicht, dass wir einfach alle, unsere ganze Gefühlswelt verleugnen müssen. Wenn wir unsere Sorgen und Nöte in Dankbarkeit umwandeln, werden wir unsere Gemütsverfassung nicht ernst nehmen und landen in einer Form der Schwärmerei. Und wir werden garantiert in einer Sackgasse landen. Und wir werden garantiert früher oder später tiefste Zweifel am christlichen Glauben bekommen. Weil wir merken, dass das, was wir meinen, was christlicher Glaube ist, nicht funktioniert. Wenigstens nicht so. Gott will nicht, dass wir so tun, als ob es uns gut geht und wir müssen für unsere Schmerzen nicht danken. Aber, und das ist wichtig, in allem Schmerz gibt es genügend Gründe, Gott zu danken. Jederzeit kann ich ihm für die Erlösung danken. Ob es mir gut oder schlecht geht. Ich kann ihm zum Beispiel sagen, Herr, mir geht es so schlecht, ich weiß nicht einmal mehr, wie lange ich leben werde. Obwohl ich noch gerne leben würde und das mir alles irgendwie Angst macht. Doch ich will dir von ganzem Herzen danken, dass ich mit all meinen Nöten zu dir kommen kann. Ich danke dir, dass du sagst, wir sollen dir unsere Sorgen bringen und danke, dass ich trotz allem in dir geborgen bin und ich bin dir von Herzen dankbar, dass du mich gerettet hast. Egal, wie es kommen wird, die Herrlichkeit bei dir wird großartig sein. Also es heißt, wir danken in aller Not drin, danken wir für das großartige Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Obwohl wir zutiefst traurig sind. Aber das, was Gott uns geschenkt hat, kann uns niemand mehr wegnehmen. Und dafür können wir immer danken. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken können, sagte Oehler. Und Søren Kierkegaard soll gesagt haben, dass alle Not vom Vergleichen komme. Statt darüber nachzudenken, was der andere mehr als ich hat und wie ich auch dazu kommen könnte, sollten wir uns darauf spezialisieren, für das, was wir haben, Gott von Herzen zu danken. Es wäre übrigens noch ein Irrtum zu glauben, dass Christen, denen es gut geht, tendenziell dankbarer seien als Christen, denen es nicht so gut geht. Deshalb schreibt oder betet Agur den Sprüchen, lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Ich muss ihm ja nicht danken. Ich habe es ja geschafft. Selbst Christen können dazu tendieren, dass sie sagen, ja, ich habe viel gearbeitet, deshalb habe ich viel. Ich muss gar nicht unbedingt Gott danken. Natürlich sagen wir das dann nicht. Das ist so ein unbewusster Prozess. Wir danken dann einfach nicht mehr. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe es deinen Namen in Verruf. So. Jede Lebenssituation, ob es uns gut oder schlecht geht, hat dieselbe Herausforderung auf einer anderen Richtung. Geht es mir gut? Muss ich genauso wissen, dass Dankbarkeit eine Selbstverständlichkeit für einen Christen ist. Und geht es mir schlecht, muss ich das genauso wissen. Übrigens können wir auch für Erlebnisse danken, die schon Jahre zurückliegen. Zum Beispiel danke ich immer noch für meine Frau. Und jetzt sind wir dann doch 40 Jahre verheiratet. Für meine Kinder danke ich jeden Tag auch. Die sind jetzt auch schon, es geht jetzt auch schon so einige Jahre. Für meine theologische Ausbildung, die auch etwa 30, 40 Jahre zurückliegt. 30, glaube ich, oder so, oder ein bisschen mehr. Danke ich heute noch. Das ist für mich immer wieder ein Wunder, wenn ich mich zurückerinnere. Und ich danke dem Herrn heute noch. Nicht jeden Tag für die Familie, aber immer wieder mal für die Führung, die wir dort erlebt haben. Und so weiter. Es gibt viele, viele Dinge in unserem Leben, da können wir wieder mal zurückdenken und uns einfach bedanken. Für Ereignisse, wo wir merken, da haben wir riesige Bewahrung erlebt. Oder hat Gott wunderbar geführt. Und natürlich für die Rettung durch Jesus können wir immer und sollten wir immer jeden Tag danken, denn das ist das größte Geschenk, das ein Mensch überhaupt bekommt. Paulus sagt, dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du diese Welt erschaffen hast und dass du uns das Leben geschenkt hast. Und ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast dadurch. Ich danke dir für die Geborgenheit, die wir in dir haben können. Ich danke dir für das Durchtragen, für die Zuversicht. Ich danke dir für die Orientierung, die wir im Leben haben durch dich und das Ziel, das wir vor Augen haben können. Ich danke dir für das vergangene Jahr. Du siehst, einige von uns haben viel Schönes erlebt und ist das Jahr vor allem von schönen Erinnerungen geprägt. Bei anderen ist das letzte Jahr überschattet von Trauer, von Frustration. Aber in all dem wollen wir danken, dass du unser Herr bist und dass du mit uns auch ins neue Jahr gehen wirst. Ich bete dich an. Amen.